Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 7 vom 10. Januar 2018. Auch heute wieder mit mir, Konstantin von Leinten. Diesmal aber nicht mit Corinna Budras, die weilt, wie schon angekündigt, im wohlverdienten Urlaub, wird aber würdig vertreten von
Markus Jung.
Ja, Markus ist ebenfalls Redakteur bei der FAZ hier in der Wirtschaft tätig und Markus, sag den Hörern doch vielleicht ein, zwei Worte dazu, wer du eigentlich bist und warum man dir zu Rechtsthemen dringend zuhören sollte.
Ja, vielen Dank, Konstantin. Ja, ich benutze gerne das Wort, das du auch schon vor ein paar Wochen im ersten Podcast benutzt hast, vom desertierten Juristen nach dem zweiten Staatsexamen, also auch gewissermaßen auf die Seite der Medien gewechselt, als Gerichtsreporter gearbeitet, unter anderem Münchner Merkur, auch hier im Haus geschrieben und dann ebenso wie du, da gibt's eine Parallele zwischen uns beiden, lange Jahre in Köln gearbeitet, du bei den Kollegen von LTO und Hürth, ich bei den Kollegen von Juve und jetzt seit Oktober 2016 in der Wirtschaftsredaktion für juristische Themen und auch für Gerichtsprozessberichterstattung mitverantwortlich.
Ja, wunderbar. Wir beide werden euch heute also ein paar Dinge erzählen und zwar zu den folgenden vier Themen. Als erstes soll es um das Bundesverfassungsgericht gehen, welches sich eine Reihe von Regeln zu ethischem Verhalten selbst auferlegt hat. Wie es dazu kommt, was der Anlass ist, was da drin steht und warum man das für nötig befunden hat in Karlsruhe, darüber werden Markus und ich uns gleich unterhalten. Als zweites blicken wir dann auf eine Entscheidung in Sachen LKW-Kartell. Da haben mehrere Hersteller die Preise abgesprochen und jetzt machen die Käufer dieser überteuerten LKWs Schadensersatzklagen geltend. So, dann blicken wir nach Luxemburg, wo morgen die Revisionsverhandlung gegen die beiden ehemaligen PwC-Mitarbeiter beginnt, deren Enthüllungen die sogenannten LuxLeaks überhaupt erst ermöglicht haben. Und zu guter Letzt wird es noch um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen Vaterschaftsanfechtung gehen. Also sprich um die Frage, wie kommt man eigentlich in die Rolle des rechtlichen Vaters? Und das wird insbesondere mir Anlass zu einer kleinen Wutrede über die in diesem Bereich geltende und, wie ich finde, sehr diskriminierende gegenüber Männern, nämlich in diesem Fall tatsächlich mal diskriminierende Rechtslage geben. Nun aber zunächst nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Da war vergangenes Jahr schon angekündigt worden auf der Jahrespressekonferenz. Die laden immer einmal im Jahr eine Reihe von ausgewählten Journalisten ein und erzählen denen immer so ein paar Dinge, die dann für das kommende Jahr bevorstehen, die spannend werden könnten. Und was sicherlich am meisten Aufsehen erregt hat, war die Ankündigung, dass das Bundesverfassungsgericht beabsichtigt, sich einen eigenen Verhaltenskodex aufzuerlegen, den die Richter dann befolgen sollen. Der ist jetzt so ein klein bisschen klammheimlich an die Öffentlichkeit geraten. Es hat gar keine Pressemitteilung dazu gegeben, sondern der stand schwuppsdiwupps auf einmal auf der Homepage des Gerichts. Und ja, Markus, was denkst du denn, bevor wir gleich vielleicht zu den eigentlichen Inhalten dieses Kodex kommen, was der Grund gewesen sein könnte, warum man irgendwie die Notwendigkeit empfand, sowas zu verfassen?
Wie du schon gesagt hast, im vergangenen Jahr gab es mehrere Anlässe, über Ethikregeln für Richter nachzudenken und auch mehrere Medien haben das aufgegriffen. Sicherlich erster Anlass war eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag. Da ging es darum, um eigentlich mal herauszufinden, wie viel Bundesrichter, also an den verschiedenen Bundesgerichten, die es ja gibt in Deutschland, neben Verfassungsgericht, das BAG in Erfurt, aber das Bundessozialgericht. Wir reden aber auch über den Bundesfinanzhof in Berlin, habe ich noch jemanden vergessen?
Ja, genau. Bundesgerichtshof.
Bundesgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht natürlich in Leipzig. Also kommen da auch noch ein paar zusammen. Und da hat man dann nachgefragt, wie viel verdienen die dann eigentlich noch zusätzlich zu ihrem Grundsalär? Man muss dazu wissen, nach dem Beamtenbesoldungsgesetz, wonach sich ja auch das Gehalt der Richter bemisst an den Bundesgerichten, verdienen die ohne Zulagen 115.000 Euro im Jahr. Und jedenfalls diese kleine Anfrage ergab, dass im Schnitt jeder Bundesrichter im Schnitt 30.000 Euro zusätzlich pro Jahr verdient. Das hat für ein bisschen Protest gesorgt, natürlich.
Allerdings, und zwar durch verschiedene Quellen. Manche geben ja zum Beispiel noch irgendwelche Kommentare heraus, andere nehmen bezahlte Redner-Einladungen an, veranstalten irgendwelche Seminare. Das ist auch nicht verboten. Das ist grundsätzlich, kann das auch legitim und sinnvoll sein, aber Es hatte so ein bisschen ein Geschmäckle. Was, glaube ich, noch zu deutlich mehr Aufregung geführt haben dürfte, war die Tatsache, dass die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Hohmann Dennhardt dann ja ein gutes Jahr nur bei VW tätig war, anschließend wieder ausschied und dafür, ich weiß, 11, 12 Millionen, irgendwie ja, sowas in der Größenordnung, jedenfalls bekommen hat. Auch das ist völlig legal, aber wurde halt irgendwie als etwas anrüchig empfunden. Und dann gab es noch ein weiterer Punkt, der hat jetzt erstmal nicht so viel mit Geld zu tun, aber vielleicht eher mit Einmischung in den politischen Prozess. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat nach seinem Ausscheiden eine ganz bemerkenswerte Laufbahn als Universalgutachter zu allen möglichen Rechtsfragen hingelegt, oft eben auch zu sehr politisch kontroversen Fragen. Desgleichen, wer war das nochmal, der die Sache da für Bayern begutachtet hat?
Ja, man sollte bei Papier vielleicht dann noch im Kontext erwähnen, dass es im letzten Jahr ja auch Gutachten waren, eine wirklich relevanten Entscheidung, Atomausstieg und Tarifeinheitsgesetz. Das sind zwei doch sehr prominente Fälle.
Ja, und Bayern hatte ja auch mal begutachten lassen, ob eigentlich eine Klage gegen die Bundesregierung wegen ihrer Flüchtlingspolitik Aussicht auf Erfolg hätte. Dies bejaht hat dann das Gutachten eines weiteren ehemaligen Bundesverfassungsrichters, nicht Papier, sondern, wer war das noch gleich?
Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Fabio war.
Die Fabio war es, doch, okay. Genau. Mir fiel nur der Name nicht ein, aber jetzt, wo du es sagst, bin ich mir sicher. Das alles ist, wie gesagt, erlaubt, aber wurde als etwas schwierig empfunden. Und ich glaube, beim Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht genießt ja in Deutschland einen unheimlich guten Stand in der Bevölkerung, in Umfragen, die, wenn es darum geht, wie sehr vertrauen die Bürger den verschiedenen Institutionen des Staates, dann liegt das Bundesverfassungsgericht immer wahnsinnig weit oben, so Kopf an Kopf rennen mit dem Bundespräsidenten. Weit dahinter kommt die Politik und übrigens leider auch die Medien.
So it be.
So ist es. Diesen schönen Ist-Zustand möchte man aber auch gerne bewahren. Sicherlich auch mit Blick in die in den europäischen Osten, wo die Verfassungsgerichtsbarkeit ja an verschiedenen Fronten gewaltig kriselt. Deshalb hat man sich sozusagen schon vorbeugend jetzt diese insgesamt 16 Regeln selber auferlegt, die wir nicht alle vorlesen werden. Aber was sind denn so, was würdest du denn sagen, sind vielleicht die interessantesten Punkte daraus?
Ja, ich glaube, am wichtigsten, das sollten wir jetzt dann nochmal vertiefen, sind die Transparenzregeln, die sie die amtierenden Verfassungsrichter sich ja selbst geben, also wo es um die tatsächliche Tätigkeit neben der Richtertätigkeit geht. Ich denke, wir sollten über die sogenannte Karenzzeit reden oder was man in der Wirtschaft auch als Cooling Down Period gerne bezeichnet. Das sind eigentlich, finde ich, die beiden großen entscheidenden Punkte.
Diese Karenzzeit, wie ist die ausgestaltet? Ein Jahr, glaube ich, ne? Und zwar ein Jahr, in dem man was nicht tun soll?
Es ist so, dass man innerhalb des Jahres nach dem Ausscheiden nicht als Berater, Gutachter oder auch als Anwalt in der Sache das Dezernat, das man früher betreut hat und auch mögliche Folgeentscheidungen betreffen von Entscheidungen, in denen man involviert war als Richter, dass man da selbst nochmal am Bundesverfassungsgericht auftritt oder öffentlich zu einer Meinungsbildung beiträgt. Das war vorher nicht so der Fall. Man muss sich das vor allen Dingen bei, du hast schon erwähnt, Hohmann Dennhardt nochmal vergegenwärtigen. Die ist im Januar 2011 ausgeschieden, um dann kurz darauf direkt bei Daimler in dem Compliance- und Rechtressort Vorstand zu werden. Ähnliche Rolle hat sie dann ja später bei Volkswagen ausgeführt. Also es geht vor allen Dingen darum, Verfassungsrichter nochmal nach ihrer eigentlichen Richtertätigkeit ein bisschen nochmal rauszunehmen.
Und zu Rechtssachen, die in ihrem Dezernat anhängig waren übrigens, da sollen sie dann auch gar nicht tätig werden. Das ist also zum Beispiel ein Teil dessen, was jetzt hier beschlossen worden ist. Du hattest eben noch einen anderen Aspekt angesprochen, den wir vielleicht auch nochmal vertiefen sollten.
Der steht in den, wir sind bei der Karenzzeit, glaube ich, relativ weit hinten in den Regeln eingestiegen, weil da vorne steht tatsächlich das Offenlegen von Vergütungen und einfach Transparenz zu wahren. Man muss da vielleicht nochmal kurz zu sagen, die kleine Anfrage der Grünen, da ging natürlich nicht daraus hervor, wer wo wie viel verdient hat. Es wurden also keine Namen genannt. Ich glaube, das ist so eine mittelbare Reaktion darauf, dass man zumindest in den Plenums der Gerichte, hier in dem Fall des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, doch einschätzen kann, wie viel ein Kollege dann auch zusätzlich verdient.
Mhm. Und diese Nebeneinkünfte, um das vielleicht ein kleines bisschen greifbar zu machen, die kommen auf verschiedene Weise zustande. Mhm. Beispielsweise irgendeine Gesellschaft lädt einen Bundesverfassungsrichter ein, eine Rede zu halten, oder irgendein Arbeitskreis. Das ist wie gesagt, prinzipiell legitim. Das dient vielleicht sogar mehr noch jetzt bei den anderen Bundesgerichten als beim Bundesverfassungsgerichtshof, den einschlägigen Juristen durchaus auch dazu, sich so ein ungefähres Vorstellungsbild davon zu schaffen, wie bestimmte Rechtsfragen an Bundesgerichten gesehen werden, ohne natürlich, dass die Richter dort also konkret zusagen würden, passt mal auf, wenn jetzt Rechtsfrage X kommt, dann entscheiden wir auf jeden Fall folgendermaßen. Na, das wäre sicherlich zu viel und findet auch nicht statt. Aber es vermittelt natürlich diese Auftritte, die dann eben auch von entsprechend in den entsprechenden Bereichen tätigen Juristen besucht werden, die vermitteln natürlich schon ein ungefähres Stimmungsbild an den Bundesgerichten, und das ist, wie gesagt, nichts grundsätzlich Verkehrtes, aber es ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man, wie das jetzt eben das Bundesverfassungsgericht tun möchte, da Transparenz schafft und offenlegt, wer wann was wofür bekommen hat. was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ne, das ist hier Soft Law, diese Regeln, das ist jetzt kein Gesetz oder so. Es gibt ja auch keine Dienstaufsicht über dem Bundesverfassungsgericht. Also das ist selber ja logischerweise Verfassungsorgan, und da ist also keiner, der jetzt irgendwie hingehen könnte und sagen könnte, pass mal auf, lieber Voskuhle, ich untersage dir künftig mehr als so und so viel 1.000 Euro zu verdienen oder da und dort aufzutreten. Aber es schafft natürlich trotzdem für die amtierenden und auch für die ausscheidenden Richter sicherlich einen starken Anreiz, sich daran zu halten, weil es eben einfach dann öffentlich sehr negativ aufgefasst werden würde, wenn jemand damit bricht. Ne?
Ja, aber es sorgt ja jetzt schon auch für doch sehr kontroverse Kritik. Wie du schon gesagt hast, es gibt den einen oder anderen, der sagt, was hat denn eigentlich so eine freiwillige Selbstverpflichtung für Folgen? Wo sitzt da? Wie sieht es da mit einer gegenseitigen Kontrolle aus? Und auch Sanktionierungen, die sucht man da total vergebens. Im letzten Punkt heißt es sinngemäß, dass wenn ein Mitglied über das angemessene Verhalten der Bewährung der Verhaltensleitlinien, das hätte man vielleicht noch sagen sollen, das ist der offizielle Titel dieses Ethikkodex Verhaltensleitlinien, und ihrer etwaigen Fortentwicklung etwas zu sagen hat, dann kann er das im Plenum sagen. Mhm. Mit anderen Worten, wenn jemand mit dem Verhaltensleitlinien oder dem Verhalten eines Kollegen nicht zufrieden ist, dann muss er das vor allem an Bundesverfassungsrichtern tun, und dann werden die innerhalb ihres Plenums zu Entscheidungen kommen. Es gibt also kein, wie du schon gesagt hast, übergeordnetes Kontrollgremium nochmal, und ja, das versteht nicht jeder in diesem Land.
Ja, allerdings muss man auch dazu sagen, es ist ja jetzt nicht so, als wäre es in der Vergangenheit wirklich zu irgendwelchen klaren Missbrauchsfällen gekommen und so sich dann überhaupt eine, wenn auch in diesem Fall recht weiche, aber eben trotzdem eine Selbstverpflichtung aufzuerlegen, hätte man nicht tun müssen, hat man getan. Insofern finde ich das erstmal einen ganz positiven Schritt, und da jetzt wirklich noch eine mit rechtlichen Befugnissen ausgestattete Kontrollinstanz zu schaffen, das tut, glaube ich, nicht Not, oder dazu hat die Vergangenheit jetzt bisher keinen hinreichend klaren Anlass gegeben. Insofern also, das Bundesverfassungsgericht ist um seinen guten Ruf bemüht und möchte den jetzt mit diesen Leitlinien fördern. So viel würde ich sagen zu diesem Thema. Ich glaube, wir kommen zum nächsten, zum LKW-Kartell nämlich. Da steht es um den Ruf einiger beteiligter Unternehmen, glaube ich, erheblich schlechter. Wer sind die denn und was ist da überhaupt so vorgefallen,
lieber Markus? Ja, ich denke, man muss da tatsächlich das Kind direkt mal beim Namen nehmen, im Fall die beteiligten Unternehmen. Ist eine Gruppe von Nutzfahrzeugherstellern, LKW-Herstellern, die beginnt mit MAN, Volvo, Renault, DAF, Evesco, die zu Fiat gehören, Scania und Daimler. Die sollen über Jahrzehnte hinweg nicht nur die Fortentwicklung und gegenseitige Wettbewerb miteinander abgesprochen haben, sondern ganz konkret auch Preise, was dann wiederum zu Lasten von den Käufern natürlich geht. Und dann reden wir natürlich über illegale Preisabsprachen, und das ruft natürlich die Wettbewerbsbehörden auf den Plan.
Na, also das muss man dazu sagen, es ist jetzt nicht jede Form der Kommunikation zwischen Wettbewerbern am Markt untersagt. Man kann sich so im Hinblick auf technische Entwicklungen und Programmatik auch in gewissen Grenzen durchaus miteinander unterhalten. halten, aber die eine Sache, die auf jeden Fall gar nicht geht und den ganz klassischen, prototypischen Fall des Kartellrechtsverstoßes darstellt, ist eben, wenn man Preise miteinander vereinbart. Das haben die offenbar getan. Wie ist das ans Licht gekommen?
Ja, man kann das relativ gut konstruieren, weil die EU-Kommission setzt da schon seit Jahren auf ein Anreizsystem, das nennt sich das sogenannte Kronzeugenprogramm. Also einer der beteiligten Kartellanten offenbart sich bei der Wettbewerbsbehörde, sei es jetzt in Bonn beim Bundeskartellamt, in dem Fall in Brüssel bei der Kommission, und legt die Teilnahme an dem Kartell auf und offen und gibt weitere Informationen preis. In dem Fall war das MAN im Jahr 2011, wenn ich mich nicht täusche, und hat also dargestellt, dass mindestens ab 1997, das geht über verschiedene Staffelungen hinweg, eine ist unter anderem bis 2004, dann später geht es dann auch noch weiter mit Absprachen, dass also Absprachen zwischen diesem bereits erwähnten Kreis von Herstellern stattgefunden hat, dass dann also Listenpreise deutlich höher dargestellt worden sind. Wir reden dann also über Nutzfahrzeuge, wir reden über LKWs und wir reden auch über Fahrzeuggestelle. Mhm. Und in dem konkreten Fall ist eigentlich das Spannende, dass wir jetzt nicht über ein Produkt reden, das klassischen Endverbraucher betrifft, sondern das betrifft Speditionen, andere Unternehmen, das betrifft viele Unternehmen aus der produzierenden Industrie, aber auch eben Kommunen. Und so ist es in dem Fall jetzt auch hier.
Also eine sehr breite und diversifizierte Käuferschar. Vielleicht erstmal zu den unmittelbaren und dann im Anschluss zu den mittelbaren Auswirkungen dieser Offenlegung durch MAN. MAN selber war, glaube ich, fein raus, indem sie diese Grundsatzregelungen in Anspruch genommen haben, mussten sie keine Kartellstrafe entrichten, die anderen Unternehmen aber schon. Wie viel war das?
Hast recht. Also die Folge dieser Sanktionierung ist, dass natürlich die Wettbewerbsbehörde erstmal eine Untersuchung anleitet, an deren Ende dann eine Sanktionierung steht. Der Kronzeuge kann also, je nachdem wie gut die Informationen sind und wie viel dazu auch beitragen, dass weitere illegale Handlungen aufgedeckt werden, kann da eine Reduktion stattfinden, der Geldbuße bis gegen null. Also in dem Fall kam MAN ohne eine Geldbuße, eine Strafzahlung davon. Insgesamt hat die EU-Kommission dann in den verschiedenen, es waren auch zwei Staffeln, fast 4 Milliarden an Bußgeldern verhängt. Mhm. Größenanteil ging auf Daimler. Die letzten, die jetzt noch eine Geldbuße bekommen haben, war im letzten Jahr Scania, weil Scania hat sich da nicht sehr kooperativ gezeigt, zu der Aufklärung weiter beizutragen und klagt jetzt auch gegen diese Geldbuße.
Oh, okay, interessant. Na, das werden wir weiter verfolgen, aber jedenfalls, soweit es MAN betrifft, da waren sie also raus, aber die Wirkung der Kronzeugenregelung ist natürlich nicht, dass sie deshalb auch von Schadensersatzklagen einzelner Käufer verschont blieben. Das könnte ja auch gar nicht sein. Das wäre dann ja quasi eine Regelung zulasten Dritter. Tatsächlich ist es jetzt auch dazu gekommen, dass ein Käufer geklagt hat und Erfolg hatte gegen MAN. Ne?
Vollkommen zu Recht, denn wie du ja eben schon gesagt hast, das eine ist das Verhältnis des Kartellanten zur Behörde, das andere ist aber dann die zivilrechtliche Vereinbarung, die letztendlich auf den Kaufvertrag zurückgeht. In dem Fall, der jetzt also vom Landgericht Hannover kurz vor Weihnachten schon entschieden wurde und jetzt erst bekannt wurde, geht es um eine Klage der Stadt Göttingen. Die Stadt Göttingen hat wie jede andere Kommune Fahrzeuge, die sie braucht zur Erfüllung bestimmter hoheitlicher Aufgaben. In dem konkreten Fall ist es Müllabfuhr, dann Feuerwehrautos. Interessanterweise gab es auch früher schon mal ein Feuerwehrautokartell, ein Feuerwehrkartell. Aber auch die vorhin schon erwähnten Fahrzeuggestelle und hat da zwischen 2001 und 2010 bei MAN im großen Stil den Fuhrpark ausgestattet. Gesamtvolumina der Aufträge lag bei so knapp über 2 Millionen Euro. Die machen jedenfalls geltend auf Grundlage der jetzt bekannt gewordenen Preisabsprachen, Schadensersatz über 335.000 Euro. Mhm. Ist per se, wenn man das mal hochrechnet, wie viele Millionen Fahrzeuge wurden in Deutschland verkauft und das multipliziert mit dem potenziellen zu hohen Listenpreis, kein hoher Preis, aber es ist immer noch in viel Geld, genau. Die Kartellkammer am Landgericht Hannover hat eine ganz interessante Entscheidung getroffen, denn sie hat ein sogenanntes Grundurteil erstmal gefällt. Das ist also so eine Zwischenetappe im Zivilprozess, in dem man dem Grunde nach ein Ergebnis gewissermaßen schon vorzieht Und in dem Fall ist es besonders spannend. Sie haben dieses Grundurteil gefällt, ohne in die Beweisaufnahme zu gehen.
Mhm. Ja. Also Ergebnisvorzieht heißt, Sie haben dem Grunde nach festgestellt, dass MAN jedenfalls zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die genaue Höhe soll dann, glaube ich, eben noch in einem zweiten Schritt des Verfahrens ermittelt werden. Aber ja, ohne Beweisaufnahme, das ist bemerkenswert, ne? Weil Sie gesagt haben, das bisher schon Bekannte, also ihr wart ja sogar selber Grundzeugen, habt das eingeräumt, das reicht auf jeden Fall aus, dass ihr hier haftet. Da brauchen wir gar nicht weiter zu ermitteln. Wie hätte das auch anders ausgehen können?
Das hätte auch anders ausgehen können. Man muss ja erstmal nochmal dazu vor die Klammer ziehen, dass Hannover jetzt nicht allen Klagepositionen recht geben wird. Das haben sie auch schon gesagt. Also es sind, glaube ich, 13 oder 14 Fälle und in knapp über 60% wird die Klage Erfolg haben, den Grunde nach. Aber das macht das auch juristisch nochmal so interessant für unsere Hörer dann insoweit. Wir hatten ja im letzten Jahr eine Novelle des GWBs und in dem GWB, das ja maßgeblich den Wettbewerb in Deutschland auch regelt, gab es diverse Umsetzungen von Kartellschadensersatzrichtlinien in nationales Recht und man hat da vor allen Dingen auch den Unternehmen, den Kartellanten, die möglicherweise dann auch sich auf der beklagten Bank sehen, ein paar Mittel an die Hand gegeben, die jetzt natürlich, weil die Beweisaufnahme eben nicht stattfindet, nicht zu tragen kommen. Da wären zum Beispiel, dass man die sogenannte Abwälzung, also eine Weitergabe von überholten Listenpreisen an weitere Marktteilnehmer zu Lasten eines Klägers auslegen kann.
Ja, das muss man dazu sagen, das ist eigentlich eine Riesenschweinerei. In der Konstellation sagt der Kartellant nämlich, ja, wir haben zwar schon überteuerte Preise genommen, aber ihr Käufer habt diese überteuerten Preise wiederum an eure Käufer, ne, wenn das so eine Kette ist, weitergegeben. Das ist ja eigentlich irgendwie auch etwas fragwürdig, diese Argumentation. Aber das kam ja nicht zum Tragen, weil hier gab es ja keine weiteren Käufer, ja,
die Stadt war. Am Ende deren Argumentation würde dann ja zum Beispiel stehen, habt ihr überhaupt einen Schaden gehabt?
Und, ja, genau.
Das ist die Argumentation, die in der sogenannten, auch wieder ein schöner englischer Begriff, Pass-on-Verteidigung der Hersteller jetzt eigentlich auch ein zentrales Element sein wird. In dem Fall hat die Kammer aber entschieden und gesagt, naja, wir reden hier über eine Kommune, die Feuerwehr als auch Müllabfuhr verantworten muss gegenüber Bürgern. Mhm. Und kann denn eigentlich das eine Leistung sein, für die wir als Bürger ja Gebühren zahlen, die irgendwie vergleichbar ist mit einem Marktwettbewerb. Mhm. Und ad absurdum auch nochmal das Szenario auch aufgestellt, die Weitergabe der Leistung muss ja dann auch wieder zwischen dir und mir als Bürger für einen Wettbewerb sorgen. Aber dann ist ja irgendwie auch klar, man tritt ja als Bürger nicht gegeneinander in Leistung.
Gegen eine andere Kommune, wo die Müllabfuhr billiger wäre, oder?
Ah, das. Und dass wir beide mit unserem Hausmüll irgendwie in Wettbewerb treten würden, um irgendwie einen höheren Verwertungspreis zu erzielen. Also das ist so ein bisschen weiter gedacht. Und da hat die Kammer gesagt, nee, also das steht für uns in diesem Fall außer Frage. Deswegen dieser Abwälzungsgedanke, diese Pass-on-Verteidigung kommt in dem Fall nicht zu tragen. Und das wird, denke ich, wir wissen beide, wir reden hier über eine erstinstanzliche Entscheidung, eine Zwischenentscheidung. Es ist noch keine OLG-Entscheidung da. Es ist auch noch eine höchstinstanzliche Entscheidung in weiter Nähe. Aber das ist schon mal ein wichtiges Indiz auf das andere Gerichte, wo die Klagen anhängig sind. Uns sind viele, viele Klagen anhängig. Auch sicherlich schon mal schauen werden und auf das sich auch viele Kommunen, weitere Kommunen, die klagen werden, auch berufen werden.
Ja, also das LKW-Kartell und seine Nachwehen wird uns und die Justiz sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Ja. Wenn da mal eine obergerichtliche oder höchstrichterliche Entscheidung kommt, dann tragen wir die gerne nach. Lass uns damit aber, glaube ich, bei diesem Thema bewenden und blicken anschließend nach Luxemburg, wo morgen, glaube ich, die Revisionsverhandlung losgeht gegen die beiden LuxLeaks-Leaker, wenn man das so sagen kann. Wer sind diese Männer und was haben die getan?
Ja, wir reden hier über einen Komplex, der auch wieder einige Jahre zurückgeht. Die beiden Whistleblower, Hinweisgeber, Tippgeber,
Durchstecher,
kann man alle synonym verwenden. Durchstecher ist ja momentan, sagen wir mit den Sondierungen, glaube ich, ganz nett.
En vogue. En vogue.
Der eine heißt Antoine Deltour, das andere ist Raphael Allais, beides Franzosen, die für PwC oder PricewaterhouseCoopers in Luxemburg mal gearbeitet haben. Wer PwC nicht kennen sollte, das ist eine der großen Unternehmens- und Wirtschaftsberatungsgesellschaften, die global aufgestellt sind, unter anderem auch in Luxemburg tätig sind. Und deren Spezialisierung dort ist, Steuerstrukturen aufzusetzen, große Unternehmen auch bei Steuererklärungen zu unterstützen. Und so waren die beiden auch eingesetzt. Antoine Deltour bis zu seiner von ihm selbst erfolgten Kündigung im Jahr 2010, Raphael Allee noch ein bisschen länger. Und ans Licht gebracht, das müssen wir noch sagen, als dritte Person, die für das Strafverfahren morgen aber jetzt keine Rolle spielt, ist Edouard Perrin. Das ist ein französischer TV-Journalist, der arbeitet für France 2, also den französischen staatlichen Sender.
Ja, der ist derjenige, der das Ganze dann, diese Informationen in Empfang genommen und aufbereitet und präsentiert hat. Aber natürlich als Journalist, auch als Investigativjournalist, ist man eben immer auf die Informationen von Insidern angewiesen. Andernfalls kann man ja nicht wissen, was da so abläuft an fragwürdigem Geschäftsgebaren. Was lief denn in diesem Fall ab?
Luxemburg hat schon sehr früh sich in dem Wettbewerb um Steuersparmodelle positioniert, damals unter der Regierung und interessanterweise spielt Jean-Claude Juncker, jetzt ja der EU-Kommissionspräsident, da eine sehr tragende Rolle. Der war zuvor erstmal Finanzminister im Großherzogtum, dann später auch Premier.
Großherzogtum Luxemburg.
Großherzogtum Luxemburg, genau, ja. Und die Luxemburger haben sehr stark für die Ansiedlung von Großkonzernen geworben, haben Steuervorteile versprochen. Und jetzt kommt da auch PwC ins Spiel, denn PwC war gewissermaßen in der mittleren und einer Beratungsposition einerseits zwischen dem Unternehmen und den dort nationalen Steuerbehörden und hat die Unternehmen betreut bei Steuerfragen und Steuererklärung und sogenannten Tax Rulings. Und Tax Rulings sind Vorabbescheide von Finanzbehörden, wenn es denn auch um die Steuerbelastung von Konzernen geht. Das muss man dazu sagen. Auch in Deutschland ist es nicht unüblich, dass mein Steuerberater, wenn er irgendwie Fragen zu meiner Steuererklärung hat, sich eventuell mit dem Finanzbeamten unterhält und abstimmt oder man Fragen stellen kann, aber das wird
nie so eine unverbindliche
Einschätzung. Genau, aber das abholt, wird, wie du sagst, nie die Schwelle, jeder Jurist versteht das, die Schwelle zu einem Verwaltungsakt überschreiten, mit dem sich eine Behörde bindet. Und das ist der Unterschied zu dem, was in Luxemburg offenbar über Jahre hinweg und auch systematisch passiert ist. Es gab diese Tax Rulings, Vorabbescheid, und dann konnten die Konzerne also genau sehen, so hoch ist unsere Steuerbelastung hier, und wenn man eine Konzerngruppe hat mit verschiedenen Tochtergesellschaften, konnte man schön die Besteuerung der Gewinne dahingehend verschieben, dass man natürlich den größten Teil dann dahin verschoben hat, wo eben die geringste Steuer angefallen hat. Und das war Luxemburg.
Das war Luxemburg, weil die Wettbewerb um Unternehmen betrieben haben. Die wollten, dass sich möglichst viele Unternehmen da ansiedeln, haben sich gedacht, viele niedrige Steuern sind besser als wenige hohe. Damit sich so ein bisschen diesen Status einer Steueroase erarbeitet und haben den Unternehmen dann eben auch wirklich vorab diese Persilscheine ausgestellt, dass sie eben verbindlich gesagt haben.
Wie du sagst, sind Milliarden abgeflossen, und wir reden hier über eine Gruppe von bis zu 400 Unternehmen, um mal ein paar Namen zu nennen, die auch bekannt sind. Apple, Amazon, Heinz, der amerikanische
Ketchup-Hersteller,
danke. Pepsi, auch bekannt aus Funk und Fernsehen, und Deutsche Bank.
Ja, genau. Und das alles haben also diese beiden Ex-PwC-Mitarbeiter dem Journalisten zugespielt. Der hat das dann berichtet. Dann gab es eben die LuxLeaks, große internationale Aufregung, Riesenskandal. Und dann gab es auch Strafverfahren gegen alle drei zunächst. Er selber, also der Journalist, ist aber freigesprochen worden, wenn ich mich recht entsinne.
Genau.
Eben klar, Betonung, Pressefreiheit, Informationsauftrag, genau das ist ja eigentlich das, was Journalisten tun sollen. Anders ist es aber den beiden Whistleblowern ergangen.
Genau, in erster Instanz wurden Deltour als auch Allee zu Bewährungsstrafen verurteilt. Also man muss vielleicht noch sagen, die Delikte, die ihnen da vorgeworfen wurden seitens der Anklage, Diebstahl, Verrat von Berufsgeheimnissen, im Fall, weil sie ja beide auch Buchhalter gewesen sind oder gewesen waren, und Eindringen in IT-Infrastruktur. Man kann das jetzt, hatten wir auch im Vorgespräch gesagt, nicht so eins zu eins übertragen auf Straftatbestände, die wir aus dem deutschen Strafgesetzbuch kennen, aber auf jeden Fall die drei sind es gewesen. Deltour wurde Anfang 2016 zu Bewährungsstrafe von 12 Monaten verurteilt. Dazu noch eine Geldbuße von 1.500 Euro. Allee hat, weil sein Beitrag offenbar von Gerichtsseite als niedriger bewertet wurde, auf 9 Monate auf Bewährung verurteilt. Und wie du schon gesagt hast, Perrin ist freigesprochen worden. Dagegen sind die beiden dann, aber auch die Staatsanwaltschaft, das ist spannend. Also die Staatsanwaltschaft war mit dem Urteil
in der Sitzung
zu niedrig, auch überhaupt nicht zufrieden. Und muss sowieso auch sagen, auch wurde hier auch in der FAZ auch entsprechend kommentiert, auch die Rolle des luxemburgischen Staates in der ganzen Affäre. Also Staatsanwaltschaft wollte sich da nochmal positionieren, hat auch Berufung eingelegt. Das war dann in zweiter Instanz. Da insoweit ganz spannend, leichte Absenkung der Bewährungsstrafen, aber der Vorwurf des Verrats von Berufsgeheimnissen gegen Del Turo fallen gelassen. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, morgen und auch kommende Woche steht die Revision vor dem Kassationsgericht an, des höchsten luxemburgischen Gerichts. Das ist so vergleichbar mit den Strafsenaten an unserem Bundesgerichtshof, wo es also in die Revision auch von Strafurteilen geht. Und ja.
Ja, und das ist, glaube ich, ein Fall, wo man relativ deutlich das Auseinanderfallen des Moralempfindens der meisten Leute hat, die ja wohl eher sagen würden, gebt den beiden Orden, wobei ich glaube, einer hat auch einen Orden bekommen.
Oder? Einer ist tatsächlich vom EU-Parlament ausgezeichnet worden mit einem Bürgerpreis.
Ja. Gut, also einen Orden hat er, aber eine Haftstrafe, wenn auch auf Bewährung, hat er eben allerdings auch. Wie kann man sich diesem Problem irgendwie nähern? Ne? Also das sind ja zwei gegenläufige Interessen. Einerseits möchte man natürlich, dass irgendwie kriminelle Machenschaften aufgedeckt werden. Andererseits hat auch das Steuergeheimnis und die Wahrung von Berufsgeheimnissen sicherlich ihren sehr legitimen Platz. Es ist ein schwieriger Konflikt.
Ne, es ist ein sehr spannendes Thema, weil es sehr vielschichtig ist, wie du schon sagst. Es ist ja nicht, in dem Fall ist es natürlich Steuerrecht, aber wir müssen in so einem Kontext sehr viel über Compliance reden, wir müssen über Arbeitsrecht reden, wir müssen über Whistleblower, den Schutz von Whistleblowern, auch durch staatliche Institutionen generell mal reden. Das war auch schon mal angeklungen im Podcast vor ein paar Wochen, als wir über die Verurteilung von Oliver Schmidt, das ist dieser, ich weiß nicht, immer VW-Manager in den Vereinigten Staaten, der jetzt, manche sagen, als Sündenbock in der Dieselabgasaffäre da jetzt verurteilt worden ist zu 7 Jahren, der, wie wir die Woche auch jetzt mitbekommen, auch klagt gegen seine Entlassung. Und da ist das Spannende eigentlich diese Verquickung der verschiedenen Rechtsgebiete. Und hier geht's für beide eher um die Habilitierung im strafrechtlichen Sinne, weil beide arbeiten nicht mehr für das Unternehmen. Aber man muss das Ganze auch immer im Kontext sehen. Als Arbeitnehmer zu Arbeitgeber im Verhältnis begehe ich einen Diebstahl, verrate ich Berufsgeheimnisse, verletze ich damit auch eine Nebenpflicht und damit riskiere ich mindestens eine Abmahnung als Arbeitnehmer, wenn nicht sogar die fristlose Kündigung. Mhm.
Ja, generell ist es um den Whistleblower-Schutz oder auch das Schaffen von Anlaufstellen für Whistleblower in Deutschland ja auch nicht zum allerbesten bestellt.
Was ich sehr kontrovers finde, weil die Unternehmen mit dem Aufbau der Compliance-Abteilung ja sehr, sehr viel und nicht erst seit, denn der bekannteste Fall in Deutschland ist ja Siemens, getan haben. Da wird viel Geld in die Hand genommen, viele auch Personal bewegt, aber die Akzeptanz und vor allem auch den Schutz von Whistleblowern, das ist sehr schwierig. Wir haben ja vor ein paar Monaten auch über eine Studie geschrieben und da kam interessanterweise heraus, dass zwar die Akzeptanz gegenüber Whistleblowern in Unternehmen steigt, es war eine Befragung von Führungskräften, aber dann kam raus, und das fand ich sehr schockierend, dass immer noch 60% dieser Führungskräfte erwarten, dass sich die Person des Whistleblowers offenbart. Dabei sollte doch gerade die Anonymität oder der letzte Schutz irgendwie noch gewahrt werden, im klassischen Sinne der Petze, dass sie sich nicht offenbart. Ja, das ist so das Kontroverse an der Sache.
Ja,
wir werden sehen. Im Januar wird es ein Urteil noch kommen in Luxemburg.
Ja, halten wir euch auf dem Laufenden, wie die Sache da ausgeht. Machen jetzt aber einen drastischen Schwenk zu einem ganz anderen Thema, das sich in Deutschland abspielt. Aufhänger, und zwar ist das so ein richtiges Männerthema, kaum dass Corinna mal nicht da ist, müssen wir mal eine Lanze für die Männer brechen oder ich insbesondere habe das Gefühl, das zu müssen. Widersetzt sich so ein kleines bisschen dem Zeitgeist, denn wenn wir über systematische Benachteiligung und diskriminierende Gesetze reden, dann denken wir dabei meistens eher in die Richtung, dass Frauen benachteiligt werden oder wie man die Gesetzgebung ändern kann, um Benachteiligungen zu beseitigen. Das ist auch alles legitim und richtig, aber das heißt eben nicht, dass das nicht bisweilen auch in die Gegenrichtung stattfinden würde, so insbesondere im Familienrecht. Aufhänger dieses Themas, auf den ich dann gleich zurückkommen werde, ist eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofs, aber ich glaube, um die verstehen zu können, sind erst ein paar einleitende Worte nötig. Es geht kurzum um die Frage, wie man rechtlicher Vater eines Kindes wird. Ne? Es gibt ja den biologischen Vater, das ist klar, derjenige, der es gezeugt hat. Es gibt den sozialen Vater, das ist derjenige, der sich einfach drum kümmert, Unterhalt zahlt, es zur Schule bringt und so weiter. Und es gibt den rechtlichen Vater, das ist derjenige, dem unsere Gesetzordnung dann eben alle Pflichten zuweist, aber eben auch alle Rechte, Umgangsrecht, Sorgerecht etc. Idealerweise ist alles drei dieselbe Person in der Praxis, aber nicht zwingend. Wie wird man jetzt rechtlicher Vater? Entweder man ist mit der Frau bei der Geburt verheiratet, dann wird vermutet, dass man auch der Vater des Kindes ist. Wenn man das nicht ist, dann kann man die Vaterschaft anerkennen. Und jetzt kann das natürlich zu gewissen Problemsituationen führen. Beispielsweise dann, wenn, sagen wir mal, die Frau ist schwanger geworden vom A, zerstreitet sich dann aber während der Schwangerschaft mit dem A, lernt den B kennen, lebt mit dem zusammen. Der B ist dann auch bereit, sich um das Kind zu kümmern. Im schlimmsten aller Fälle weiß er vielleicht gar nicht, dass es nicht seines ist, aber wollen wir es mal gar nicht ganz so drastisch.
Warum nicht hoffen für ihn, ne?
Auch das kommt vor. Dazu zu der Rechtslage in dem Fall ließe sich nochmal eine ganz eigene Sendung füllen, aber lassen wir das mal außen vor. Also jedenfalls nehmen wir mal an, der B erkennt dann nach der Geburt die Schwangerschaft an. Die Frau lebt jetzt mit dem B zusammen, der B kümmert sich um das Kind, der B ist also hiermit rechtlicher Vater des Kindes, obwohl eigentlich ja biologisch gesehen der A der Vater ist. So, wenn jetzt natürlich der A irgendwie so ein Rabenvater ist, der diese Rolle sowieso nicht ausfüllen will und heilfroh ist, dass er sich nicht um das Kind kümmern muss, dann ist ja alles fein. Aber es kann ja durchaus auch so sein, dass der A sagt, nee, wir sind zwar vielleicht getrennt, aber das ist doch mein Kind und ich möchte mich darum kümmern, ich möchte diese Vaterrolle ausfüllen, ich möchte Verantwortung übernehmen. Lieber deutscher Staat, ich fechte die Vaterschaft des B an und möchte eben selber Vater sein und dann dementsprechend alles, was daraus folgt. Ne? Recht auf Umgang mit dem Kind haben, Recht haben, sich um seine Erziehung zu kümmern. So, und diese Möglichkeit, das zu tun, gab es sage und schreibe bis zum Jahr 2004 überhaupt nicht. Ja?
Also mit anderen Worten, du sagst gerade, ich hätte überhaupt keine Möglichkeit gehabt bis 2004, da mir die Position irgendwie recht zu sichern über ein Anfechtungsrecht, was
richtig
sonst im BGBAT steht als eines der allerersten Rechtsinstitute, dass man geltend machen kann.
Genau.
Wir reden ja über Verträge, aber jetzt hier übertragen, ist ja unglaublich.
Da warst du schlicht und ergreifend raus. Das muss man sich übrigens, um sich vielleicht nochmal zu verdeutlichen, wie ungeheuerlich das eigentlich ist, einfach mal in der umgekehrten Konstellation vorstellen. Man stellt sich mal vor, eine Frau kriegt ein Kind, der Mann nimmt das dann vom Krankenhaus zu seiner neuen Freundin mit und sagt so, hier, die füttert das jetzt schön mit Lethe Babybrei und fährt im Kinderwagen durch die Landschaft und du, liebe tatsächliche Mutter, bist jetzt aber gar nicht die Mutter und hast dementsprechend auch keinerlei Rechte auf Umgang mit deinem Kind oder so. Also da würden ja alle vor Empörung unter der Decke kleben und womit mit Recht, würde ich sagen. Ne? Und ja. Es ist aber umgekehrt eigentlich nicht weniger ungeheuerlich. Und das hat dann auch das Bundesverfassungsgericht immerhin 2004 so gesehen und gesagt, ja doch, Artikel 6 Grundgesetz, also Schutz von Familie, schützt eben natürlich auch die Beziehung des biologischen Vaters zu seinem Kind. Deshalb bekommt er dieses Anfechtungsrecht, aber das Anfechtungsrecht ist so schwach ausgestaltet, dass es in der Praxis meist in die Leere läuft. Und das ist letztlich, zwar nicht rechtlich, aber faktisch liegt es eigentlich bei der Frau, wer rechtlicher Vater wird. Also wenn, je nachdem, wie sie die Weichen stellt, läuft es dann auf den einen oder auf den anderen hinaus. Denn die Rechtslage sieht jetzt vor, dass die Vaterschaft angefochten werden kann, aber als negatives Tatbestandsmerkmal darf keine sozial-familiäre Beziehung zu demjenigen bestehen, der momentan rechtlicher Vater ist. Also sprich, wenn da schon jemand anderes ist, der rechtlich als Vater gilt und der eben eine gewisse Bindung zu diesem Kind aufgebaut hat, sich darum gekümmert hat und so weiter, dann schließt das die Anfechtung aus. Das ist natürlich in gewissen Konstellationen auch total nachvollziehbar. Ja? Nehmen wir mal an, der A schwängert die Frau, läuft dann weg, kommt 5 Jahre später wieder. Inzwischen hat sich jemand anderes jahrelang liebevoll um das Kind gekümmert und ist rechtlicher Vater. Dann kann es natürlich tatsächlich nicht sein, dass der A sich jetzt von heute auf morgen überlegen kann, ich fechte deine Vaterschaft an, weil ich ja biologisch der Vater bin. Aber so extrem muss es eben gar nicht kommen, ne? Sondern es reicht auch völlig aus, dass die Frau das Kind nach der Geburt erstmal zu ihrem neuen Freund mitnimmt, der sich da so die ersten Monate drum kümmert. Es gibt da jetzt keine ganz feste Grenze, wie lang das sein muss, sondern das ist eben so dieses etwas diffuse Merkmal der sozialfamiliären Bindung. Ja, wann genau liegt die vor? Wie viel muss der Mann sich da quasi gekümmert haben und wie lange, damit er diese soziale Bindung aufgebaut hat? Wenn die einmal vorliegt, übrigens auch, wenn sie danach wegfallen sollte, das ist egal. Ja, es kommt nur auf den Zeitpunkt der letzten Hauptverhandlung vor Gericht an für diese Beurteilung. Dann ist man eben raus. Ne? Und wenn die Frau, die ja also als biologischer Vater zunächst man einfach den Umgang mit dem Kind verweigert und das in ihre Beziehung mit einem anderen mitnimmt und der sich kümmert, dann werden eben buchstäblich Fakten geschaffen und diese Fakten tragen dann eben auch vor Gericht. Übrigens als Anfechten, das ist ein negatives Tatbestandsmerkmal, das heißt, du musst beweisen, dass diese Bindung nicht besteht. Ja? Nicht etwa derjenige muss beweisen, dass sie besteht, sondern du musst beweisen, dass sie nicht besteht. Viel Vergnügen beim Nachweis dessen, wie soll man den eigentlich führen? Und jetzt, komme ich zu der versprochenen Abbiegung zu der aktuellen BGH-Entscheidung. Ja, also diese Rechtslage wird angezweifelt seit längerem, weil eben Leute sagen, das ist doch wohl etwas arg restriktiv. Und hier hat es jetzt einen Fall gegeben, die Konstellation der Beteiligten ist etwas kompliziert, wie Beziehungen das eben manchmal so an sich haben, genau. Aber ich glaube, wir kriegen es dargestellt. Hier war es also so, dass eine Frau ein Kind bekommen hat vom A, dann aber ein Jahr lang der B sich um dieses Kind gekümmert hat und zwar nicht mit der Frau zusammengelebt hat, aber eben da täglich vorbeigefahren ist und so. Dann hat sie sich vom B getrennt und kam wieder mit dem A zusammen. So, inzwischen ist sie mit dem A verheiratet. Der A lebt seit 2,5 Jahren mit dieser Frau und dem Kind in einem Haus. Der A kümmert sich unstreitig um das Kind, füllt die Vaterrolle also in sozialer Hinsicht total aus und ist auch der biologische Vater des Kindes. Ja? Und der B sieht das so alle 2 Wochen mal, der hat so ein Umgangsrecht. Jetzt sollte man ja meinen, also in dieser Konstellation ist doch wohl völlig klar, wer hier eigentlich der Vater sein müsste. Ne? Der A ist, macht das rein faktisch und ist auch biologisch der Vater. Hat jetzt also Anfechtungsklage erhoben. Und das OLG, ich weiß gerade nicht genau welches, ich glaube Dresden war es, ist ja auch egal. Jedenfalls, das hat gesagt, ja, das steht zwar so im Gesetz, 1600 BGB ist der einschlägige Paragraph nicht drin, aber wenn eine sozialfamiliäre Bindung also zu 2 Leuten besteht, aber einer von beiden ist noch dazu eben auch wirklich biologisch der Vater und der andere nicht, ja, dann muss es doch möglich sein, für den biologischen Vater die Vaterschaft anzufechten, obwohl dieses Kind darüber hinaus auch noch eine Bindung zu jemand anderem hat. Und der BGH hat eben gesagt, nein, Gesetzwortlaut ist eindeutig. Sobald das Kind irgendwie mal eine Bindung zu jemand anderem entwickelt hat, der eine gewisse Zeit lang anfänglich diese Vaterrolle ausgefüllt hat, ist und bleibt derjenige der rechtliche Vater. Da kann man eben nichts machen. Ne? Es klingt zwar, also steht auch in der Entscheidung drin, ja, ob man, also es klingt so ein bisschen an, dass der BGH vielleicht selber nicht ganz glücklich ist mit seiner Entscheidung, aber der Wortlaut der Norm sei eben eindeutig. Ja, Markus, du selber hast ja auch Kinder, lebst in einer glücklichen Ehe und musst dich insofern mit solchen Fragen nicht herumschlagen. Ich weiß nicht, ob dir die gerade dargestellte Rechtslage vorher überhaupt geläufig war, aber deinem Gesichtsausdruck entnehme ich, dass du sie auch ein bisschen zweifelhaft findest, oder?
Ich finde es ein bisschen befremdlich, aber bei den sozialfamiliären Zusammenhalt, mir fehlen da so greifbare Punkte. Einer, den du jetzt ja auch mehrfach angesprochen hast, ist gemeinsamer Lebensmittelpunkt, gemeinsame Wohnung. Das ist zum Beispiel bei der Anerkennung der Vaterschaft ein ganz zentrales Element, dass man dann ja auch, weiß ich beispielsweise damals, ich bin nicht verheiratet, Vaterschaft anerkannt habe in beiden Fällen, war das ein ganz zentraler Punkt, ein gemeinsamer Lebensmittelpunkt. Mhm. Mir fehlt sowas Greifbares in diesem sozialfamiliären. Das würde das Ganze auch viel einfacher machen.
Ja, also das ist, wenn man zusammenlebt, dann erfüllt das so eine gesetzliche Regelvermutung, aber ansonsten wird eben nach solchen Dingen geschaut, wie einfach kümmert derjenige sich um das Kind. Ne? So ein Neugeborenes muss man ja viel drauf aufpassen, macht viel Arbeit und tritt er da einfach ein, verbringt er Zeit mit dem, schenkt er dem Sachen zu Weihnachten und so weiter. Das ist in manchen Fällen total einfach und eindeutig zu bestimmen, in anderen eben schwierig. Und wenn man jetzt so eine Konstellation wie hier hat, dass ein Kind eben eine gewisse Bindung zu beiden Personen hat, dann könnte man ja wirklich sagen, also mindestens dann müsste doch die noch dazugegebene biologische Verwandtschaft eigentlich der stechende Trumpf sein. Ist es aber nicht. Ne? Es gibt übrigens auch Reformüberlegungen. Deutsche Juristentag hat da vorgeschlagen, das ein bisschen zu lockern. Ebenso eine Arbeitsgruppe im Justizministerium vergangenes Jahr, aber das wäre, finde ich, wirklich mal ein Programmpunkt, den sich dann die kommende Regierung auf die Fahnen schreiben könnte.
Ja, einer der vielen, die man sich da auf die Fahnen schreiben kann, auch gerade in der Rechtspolitik. Der Gedanke, der mir einfach noch kommt, ist, inwieweit man da eine gewisse Realität in vielen deutschen Familien, Stichwort Patchwork-Familie, auch irgendwie darstellt. Aber wie du es eben schon beschrieben hast, es kann ja auch die ein oder anderen Missbrauch oder unglückliche Ausweitung geben. Wo fängt denn diese sozialfamiliäre Bindung an? Bin ich denn tatsächlich dann, nur weil ich ständig jemanden bringe und abhole oder betreue, auch Weihnachten und Geschenke ansonsten vorbeibringe und in Urlaub mitfahre? Mir fehlen da so ein paar einfach scharfe Konturen. Das ist das, was ich vielleicht noch damit geben möchte.
Ja. Gut, und damit beschließen wir auch dieses, wie ich finde, ein bisschen unerfreuliche Thema und kommen dann zu guter Letzt noch zu einer etwas heitereren Note. Denn auch diese Woche, wie jede Woche, gibt es zum Abschluss der Sendung das gerechte Urteil, das in diesem Fall einen ganz bemerkenswerten Sachverhalt betrifft. Da geht es um die Klage einer Kölner Beratungsfirma gegen einen Herrn, der hier mal ungenannt bleibt, auf 17.000 und ein paar zerquetschte Euro. Wofür? Dafür, dass sie ihn vermittelt hat an eine rumänische Universität, die ihm die Ehrendoktorwürde verliehen hat. Ja, Ehrendoktor, muss man dazu sagen, unterscheidet sich vom normalen Doktor dadurch, dass es dafür kein strenges Promotionsverfahren gibt, das man durchlaufen muss, sondern dass Universitäten diesen Grad so ein bisschen eigentlich nach eigenem Gutdünken verleihen können. Oft geht er an Leute, die sich durchaus um die universitäre Lehre auch verdient gemacht haben. Ein Beispiel wäre der Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate. Ja, der hat auch einen Ehrendoktortitel, aber der hält eben auch tatsächlich regelmäßig Vorlesungen an der Uni. Der hat zwar nicht formell sozusagen da promoviert, aber der hält da Vorlesungen. Der gibt sehr interessante Einblicke in die Praxis der Strafverteidigung. Sowas ist dann ja total legitim zu sagen. Dem geben wir eben einen Ehrendoktortitel. Aber nicht jede Universität legt da dieselben Standards an. Und dann gibt es eben Unternehmen, die sich darauf Spezialitäten, Verbindungen herzustellen zu so gewissen Universitäten, die da also etwas lockerer vorgehen oder eben möglicherweise auch sich das Ganze bezahlen lassen. Und Leuten, die gerne einen Dr. HC vor ihrem Namen stehen haben wollen. Das ist hier also auch alles so passiert. Der Typ hat diesen Ehrendoktortitel bekommen. Dann aber nicht gezahlt an diese Beratungsfirma, mit dem, und das muss man sich wirklich, diese Dreistigkeit muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mit dem Argument, der Vertrag sei nichtig, weil sittenwidrig, denn es sei ja gar nicht um eine wissenschaftliche Leistung gegangen. Also er selbst sagt quasi, das war, nachdem er zunächst diesen Doktortitel abgegriffen hat, sagt dann anschließend, das ist ja eine Riesenschweinerei, was wir hier veranstaltet haben. Das gerechte Urteil ist es die inzwischen rechtskräftige Entscheidung des OLG Hamm, aber deshalb, weil es ihn damit nicht hat durchkommen lassen, sondern es sagt, für die Verleihung sei offenbar, so nach dem Vortrag der Parteien, jedenfalls auch eine gewisser wissenschaftlicher Beitrag vonnöten gewesen. Also der hat da wohl schon so ein paar Unterlagen eingereicht. Jetzt im Detail weiß man es nicht, dafür müsste man die Akten kennen. Das wird sicherlich nicht gerade den Gegenwert einer echten, vollwertigen, regulären Promotion gehabt haben, wahrscheinlich nicht mal annähernd. Aber das Gericht hat hier einen Weg gefunden zu sagen, naja, also weil das so war und weil an Ehrendoktor ja auch andere Maßstäbe angelegt werden können, ist der Vertrag eben nicht sittenwidrig, nicht nichtig. Und deshalb, mein Freund, zahlst du wenigstens mal schön die 17.850 Euro. Dafür hast du ja jetzt auch diesen tollen Titel.
Ja, ein kurioser Fall. Man muss eigentlich sagen, die Argumentation, die er gebracht hat, Sittenwidrigkeit vom letztendlich ist es ja eine Maklergebühr, sie haben ja was vermittelt. Das kennen wir ja aus anderen Konstruktionen. Früher war das der klassische Fall, die Frauenvermittlung aus anderen Ländern, Zuführung an deutsche Männer und dann sich die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich dann mit der Sittenwidrigkeit und dann auch zur Nichtigkeit zu kommen, dass wir jetzt hier so eine Konstellation wieder haben und er sich eigentlich durch sein eigenes Dazuwirken selbst ins Knie schießt.
Ja, ich finde, man hätte hier sonst übrigens auch noch über einen Fall des von Treu und Glauben nachdenken können. Also ja, widersprüchliches Verhalten, denn erst den Vertrag einzugehen, den man selber für sittenwidrig hält und ihn dann nicht zu bezahlen mit dem Argument, dass er sittenwidrig sei, das müsste ich jetzt nochmal in Ruhe durchprüfen. Aber das könnte ja eventuell sonst auch noch ein Einwand sein, der dann zur Zahlungspflicht letzten Endes trotzdem
führt. Aber es wäre letztendlich wieder die letzte Keule gewesen.
Ja. Wie man Obwohl, ja so ich glaube weiß, nicht. Ne? Ich glaube, dann muss man tatsächlich eher Vorkasse nehmen. Das ist dann, ich kann mich noch aus einem Skript zu Studienzeiten erinnern, wenn zwei Schweine sich um die Wurst streiten, gewinnt dasjenige, das sie im Maul hat. Also sozusagen, ne? wer wenn man die Zahlung schon bekommen hat, muss man sie nicht zurückerstatten, aber umgekehrt kann man sie nicht einklagen, meine ich. Aber das soll jetzt kein Rechtsrat an dieser Stelle sein. Wir hoffen sowieso, dass ihr euch keine Ehrendoktortitel kauft. Das ist auch alles herzlich albern.
Und wir haben auch keine Bewerbung offen für Ehrendoktortitel.
Nee, in der Tat. Zu guter Letzt noch ein ganz kurzer Nachtrag. Uns hat eine Zuschrift erreicht zur letzten Sendung, wo jemand ein kleines Detail richtig gestellt hat. Da ging es ums Entgelttransparenzgesetz. Corinna sagte, es würde aus einer Vergleichsgruppe von 6 Kollegen der Medianwert der Gehälter ermittelt. Das ist ein statistischer Terminus und insofern nicht ganz richtig. Was ermittelt wird, ist der Mittelwert. Also sprich, 6 Gehälter werden aufaddiert und durch 6 geteilt. Das, was dabei rauskommt, ist die Auskunft über das Vergleichsgehalt, die man erhält. Median ist ein bisschen was anderes, müssen wir jetzt nicht im Detail darlegen. Ist auch wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn aufmerksame Hörer uns auch auf solche Dinge hinweisen, wie wir uns überhaupt über Feedback freuen. Dass ihr gerne loswerden könnt, wahlweise an fazeinspruch@faz.de oder auf Twitter. Da sind sowohl Corinna Budras als auch Markus Jung als auch ich selber vertreten und freuen uns über eure Anschriften. Dann bleibt uns zu guter Letzt nur noch zu sagen, es wäre, falls euch die Sendung gefallen hat und der Podcast überhaupt gefällt, wäre es ganz toll, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung gebt. Das bringt uns ungemein nach vorne, dann wird der Podcast prominenter ausgespielt, mehr Leute sehen den, mehr Leute hören den, die Welt wird ein besserer Ort. Und ich glaube, damit sind wir am Ende angelangt. Mir bleibt nicht mehr zu tun, als dir zu danken, lieber Markus, für deinen ganz wundervollen Einsatz heute. Du bist ja immer ein sehr treuer Hörer der Sendung und ich finde auch ein ganz wunderbarer Sprecher. Es würde mich freuen, dich bei passender Gelegenheit hier wieder mal begrüßen
ja,
zu können.
Ja, vielen Dank, Konstantin. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich denke, dass wir uns bald wieder hier in dieser Konstellation gegenüber mit dem Mikrofon in der Mitte mal wieder sehen. Ich wünsche den Hörern des Podcasts viel Spaß mit der Folge und allen weiterhin eine gute Woche natürlich. Bis nächste Woche dann in der Konstellation, Konstantin und Corinna.
Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.